Hoi miteinander. Wir sind in der zweiten Klasse vom Gymi Richenberg und haben im Deutschunterricht den Podcast gemacht. Wir würden euch gerne mit dem Podcast Geschichte von der Anne Frank erzählen und euch so aufs Theaterstück vorbereiten. Zusätzlich erzählen wir euch noch von der damaligen Zeit und der Kriegssituation. Viel Spass!
Anne Frank ist eigentlich eine gewöhnliche Teenagerin von 13 Jahren. Sie liebt ihre Katze Mortje, hat viele Verehrer in ihrer Klasse und hat oft Zankereien mit ihrer Familie. Sie ist sehr mutig und steht zu ihrer Meinung. Durch das gerät sie in viele Konflikte und wird von ihren Mitmenschen oft als frech oder unerzogen angesehen. Sie findet auch die Ansicht, dass man erwachsenen Personen mehr Respekt zeigen sollte als Kindern, sinnlos und blöd. Wer anderen keinen Respekt erweist, verdient selbst keinen. Nur leider hat sich ihr Leben in letzter Zeit zum Schlechteren gewendet.
Auf so engem Raum mit so vielen Leuten zu leben, ist echt anstrengend. Mein Vater ist ein Schatz, aber der Rest ist eher schwierig. Die Vandans, vor allem Frau Vandan, haben immer etwas zu meckern an mir. Das Hinterhaus ist sehr ringhörig, so müssen wir oft mucksmäuschenstill sein. Die Zeit vertreibe ich dann meistens mit Lesen, auch weil mir oft langweilig ist.
Die Familie im Hinterhaus. Die Vandans, eine Katze, wer war denn nun alles im Hinterhaus?
Dazu werden wir euch jetzt die Familien vorstellen, welche das Haus für fast 2 Jahre bewohnt haben. Ich würde sagen, wir beginnen bei der Familie Frank, welche aus 4 Mitgliedern bestand.
Zu einem der Vater Otto Frank, die Mutter Edith Frank, die ältere Schwester Margot Frank und natürlich Anne Frank, die Hauptfigur.
Nachdem Otto Frank, der 1889 in Frankfurt, Deutschland geboren wurde, den Ersten Weltkrieg als Soldat überlebt hatte, heiratete er 1925 Edith Frank.
Ein Jahr nach der Hochzeit kam Margot Frank auf die Welt und 3 Jahre nach ihr folgte Anne Frank. Sie kam 1929 auf die Welt.
Doch wieso zog diese deutsche Familie nach Amsterdam?
Da die Familie Frank alle Juden waren, mussten sie durch die politische Situation in Deutschland nach Amsterdam ziehen.
Nachdem Otto Frank auf die Suche nach einer Wohnung in Amsterdam eine gefunden hatte, zogen sie dorthin.
Otto Frank arbeitete dort als Geschäftsführer der Filiale von Opekta. Das war eine Firma, die Geliermittel für Marmeladen herstellte, während Edith Frank zu Hause die Kinder erzog und als Hausfrau tätig war.
Anne und Margot gingen in Amsterdam in die Schule, bis sie mit ihren Eltern in das lange vorbereitete Versteck mussten.
Otto und Edith hatten dieses Versteck schon mit ein paar Helfern vorbereitet, da sie fürchteten, dass die Nazis sie bald verhaften werden.
Dort wurden sie mit einer anderen Familie und einem weiteren Mitwohner für 721 Tage.
Stellt euch das vor, fast 2 Jahre mit 7 anderen Mitbewohnern in einem engen, kleinen Hinterhaus zu leben und keine Freiheit zu haben. Das war sehr wahrscheinlich nicht äußerst gemütlich. Anne und ihre Eltern.
Durch diesen beengten Lebensraum, ja eigentlich ein Gefängnis, wurde das familiäre Verhältnis im Versteck sehr strapaziert, wie ihr euch vorstellen könnt.
Anne war ein Mädchen mit schwierigen Familienverhältnissen. Vor allem aber hatte sie es schwierig mit ihrer Mutter. Mit ihrem Vater verstand sich eigentlich gut. Sie konnte mit ihm tiefgründige Gespräche führen und ihre Sorgen aussprechen.
Ihr Vater liebte Anne und ihre Schwester Margot gleichfalls.
Wenn Anne ein Problem hatte, ging sie meist zuerst zu ihrem Vater.
Von ihrer Mutter fühlte sie sich ungeliebt und missverstanden, doch dazu trägt Anne auch ein bisschen bei.
Sie findet, ihre Mutter sei eine typische langweilige Frau, die von ihrem Mann abhängig ist und sich nicht wehrt. Ihre Mutter lachte Anne aus, wenn sie weinte, und stand bei Streiten immer auf der Seite von Annes Schwester Margot.
Anne wünscht sich zwar oft eine Mutter, die sie mehr liebte und verstand, aber gegen Ende ihres Tagebuchs scheint sie sich wieder mehr Mühe zu geben, dass sie eine bessere Beziehung zu ihrer Mutter hat. Andere Menschen im Hinterhaus.
Und wer waren nun diese anderen Menschen, mit denen die Familie Frank die Wohnung teilte?
Das war die Familie van Daan. Die Familie bestand aus Hermann van Daan, Auguste van Daan und dem 16-jährigen Sohn Peter van Daan.
Hermann van Daan kannte Otto Frank aus der Zusammenarbeit in der Firma Opekta.
Er floh mit seiner Familie 1937 in die Niederlande und folgte der Familie Frank 1942 ins Hinterhaus.
Das 8. Mitglied des Hinterhauses war Fritz Pfeffer, welcher sich als Albert Dussel getarnt hatte. Er führte eine Zahnarztklinik in Deutschland und war damit sehr erfolgreich.
Jedoch entschloss er sich im Jahr 1938 wegen den Nazis in die Niederlande zu flüchten und lernte 1940 Otto Frank kennen und war gut mit ihm befreundet. So zog er mit ihnen ins Hinterhaus und war dort der Zimmermitbewohner von Anne.
Wie fändet ihr das, wenn ihr euer Zimmer mit einem alten Herrn teilen müsstet?
Und das eigene Zimmer ist der einzige Ort, an dem ihr überhaupt alleine sein könnt, da ihr nie nach draußen könnt.
Das Hinterhaus.
Wie muss man sich dieses Hinterhaus, in dem ein junges Mädchen mit einem alten Mann ein Zimmer teilte, dann vorstellen? Wie können sich 8 Menschen so lange verstecken, ohne dass sie auffliegen?
Das Versteck, das sogenannte Hinterhaus, befand sich hinter dem Bürogebäude der Firma von Otto Frank, an der Prinsengracht 263 in Amsterdam. Von der Straße aus war es nicht sichtbar.
In das Hinterhaus gelangte man, indem man durch das Bürogebäude ging. Dort verbarg ein bewegliches Bücherregal einen geheimen Gang. Dieser Gang führte direkt in das Zimmer von Anne und Herr Dussel.
Gleich daneben, auf derselben Etage, befand sich das Zimmer von Otto, Edith und Margot Frank.
Die Eltern teilten sich also ein Zimmer mit der älteren Tochter Margot.
Die Zimmer waren ziemlich eng und es lebten viele Menschen auf engem Raum. Alles befand sich auf 2 Etagen.
Im Erdgeschoss war das Magazin. Eine Etage höher, die sogenannte Vorderküche, in der aber niemand lebte.
In der 3. Etage wohnte Peter sowie Herr und Frau van Daan. Und dort befand sich auch die Hinterhausküche.
Ganz oben war ein Dachboden. Bis heute kann man das Hinterhaus in Amsterdam besichtigen.
Jetzt, wo ihr schon etwas über das Haus wisst, erzählen wir euch etwas über die Hausregeln. Diese waren sehr streng und mussten genau befolgt werden, was aber nicht immer leicht war.
Morgens mussten alle sehr leise sein und durften weder die Toilette spülen noch Wasser laufen lassen. Während der Arbeitszeiten durfte nicht gesprochen werden. Niemand durfte laufen, Wasser benutzen oder Müll hinabbringen.
Erst nach Feierabend konnten sie sich wieder normal bewegen und sprechen.
Die Vorräte waren knapp und mussten unauffällig und leise gegessen werden. Die Nahrungsmittel bekamen sie von Helferinnen und Helfern. Das Radio durften sie nur abends und leise eingeschaltet haben, denn nur über das Radio erfuhren sie, was draußen geschah.
Die Fenster durften nicht geöffnet werden und die Vorhänge mussten immer geschlossen bleiben. Nachts durften sie kein Licht anmachen.
Regeln für Juden. Warum musste die Familie überhaupt untertauchen? Es gab Regeln, die das Leben von Jüdinnen und Juden einschränkten. Diese wurden mit der Zeit immer strenger. Wir stellen euch einmal einige Regeln vor. Stell dir vor, du bist 13 Jahre alt und willst ganz normal mit deinem Fahrrad in die Schule fahren. Aber von heute auf morgen darfst du das und noch vieles weiteres einfach nicht mehr.
Anne erwähnte in ihrem Tagebucheintrag vom 20. Juni 1942 folgende extreme Regeln für Juden. Juden müssen einen Judenstern tragen. Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden dürfen den ÖV nicht benutzen. Juden durften nur von 3 bis 5 Uhr nachmittags einkaufen. Juden dürfen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf die Straße. Juden dürfen sich nicht in Theatern, Kinos und an anderen dem Vergnügen dienenden Plätzen aufhalten. Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, Tennis, Hockey oder andere Sportplätze.
Also nicht mal mehr mit Kollegen zum Fußballplatz?
Juden dürfen nicht zu Christen ins Haus kommen und müssen auf jüdische Schulen gehen. Könntet ihr es euch vorstellen, so eingeschränkt zu leben, nur weil ihr jüdischen Glaubens seid?
Antisemitismus. Das ist unglaublich. Stellt euch einmal vor, ihr müsstet euch in eurem Alltag an solche Regeln halten. Woher kommt es eigentlich, dass man Juden von der Gesellschaft ausschließen wollte? Ja, dass sich ein allgemeiner Judenhass ausgebreitet hat. Diese negativen Gefühle gegenüber Juden werden auch unter dem Begriff Antisemitismus zusammengefasst. Wir erklären euch, was das ist.
Der Hass gegen Juden war schon vor der Zeit des Nationalsozialismus ein großes Thema. Es begann schon vor über 2000 Jahren mit dem Antijudaismus. Das beschreibt die Feindlichkeit von Christen gegen Juden. Juden hatten nicht gleich viele Rechte und schon in den Zeiten vom Lehnswesen im Mittelalter durften sie nur bestimmte Berufe ausüben.
Sie konnten es niemandem recht machen. Ihr Erfolg und ihr Reichtum schüchterte die anderen ein und man vertrieb sie. Als die Pest ausbrach, verbreitete man Gerüchte, dass die Juden die Brunnen vergiftet hätten und benutzte sie wie immer als Sündenbock. Zu Zeiten der Französischen Revolution bekamen sie gleiche Rechte. Doch die Klischees der Juden verschwanden nicht aus den Köpfen.
Wieso wollte Hitler die Juden denn umbringen?
Hitler wurde dazu motiviert, sie umzubringen, da sie unter anderem für die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht wurden. Und als Hitler an die Macht kam, startete der Höhepunkt der Judenverfolgung und des Antisemitismus. Man verfolgte sie nicht mehr wegen der Art, wie sie lebten, sondern nur noch, weil sie lebten.
Wo liegt der Ursprung des Hasses gegen die Juden?
Der Ursprung des Hasses gegen die Juden hat viele Wurzeln. Die Differenz vom Christentum und dem Judentum war ein zentraler Fakt. Es ist eine Kombination aus religiösen, sozialen, wirtschaftlichen und rassistischen Faktoren. Diese Faktoren führten zu einer Verfestigung von Vorurteilen und Stereotypen, die bis heute eine Bedrohung für die Sicherheit und das Wohlbefinden jüdischer Menschen darstellen.
Frankfurt. Diese Vorurteile waren weltweit verbreitet, besonders in Nazi-Deutschland.
Auch Frankfurt am Main, wo die Familie Frank damals lebte, war stark vom Antisemitismus betroffen.
Anne Frank wurde 1929 in Frankfurt am Main geboren und lebte dort bis 1933.
Frankfurt war damals schon eine wichtige Stadt, ein echtes Zentrum für Verkehr, Finanzen und Industrie.
Der Hauptbahnhof war ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt und auch viele Banken und Industriebetriebe, wie zum Beispiel Chemie- oder Maschinenbaubranchen, hatten hier ihren Sitz.
Außerdem war Frankfurt ein Standort der Luftwaffe und spielte eine wichtige Rolle in der Rüstungsproduktion. Darum wurde die Stadt im Krieg auch häufig über den Luftraum angegriffen.
Die politische Lage in Deutschland.
Anne macht sich oft Gedanken über die politische Lage. Wie muss man sich die damalige Lage vorstellen? Der Grund, warum die Familie nach Amsterdam zog, war, dass sie dem wachsenden Antisemitismus und der Bedrohung durch den Nationalsozialismus in Deutschland entkommen wollten. Aber was bewegte so viele jüdische Familien wie auch Annes Familie dazu, Deutschland zu verlassen?
1933 kam Adolf Hitler an die Macht und machte Deutschland zu einer Diktatur. Die Nationalsozialisten schafften die Demokratie ab und setzten ihre eigene Partei als alleinige Herrscher durch. Ihr Ziel war es, einen rassistischen Staat aufzubauen, in dem nur Menschen anerkannt wurden, die dem sogenannten arischen Ideal entsprachen.
Ihr fragt euch sicher, was arisch bedeutet. Arisch war das ideale Aussehen des perfekten Deutschen, wie Hitler es sich vorstellte. Wer nicht diesem Bild entsprach, wie zum Beispiel Juden, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle oder Angehörige anderer Religionen oder Herkünfte, wurden ausgegrenzt, verfolgt oder sogar ermordet. Zusätzlich verfolgten die Nazis den Plan, andere Länder zu erobern, um mehr Lebensraum für das arische Volk zu schaffen.
Man fragt sich heute oft, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Warum hatte Hitler so viele Anhänger, welche seine schrecklichen Ideen unterstützten?
Nach dem Ersten Weltkrieg steckte Deutschland in einer tiefen Krise. Die Wirtschaft war am Boden, es herrschten Arbeitslosigkeit, Armut und eine extreme Inflation. Das bedeutet, dass Geld an Wert verliert und deshalb alles immer teurer wird. Viele Menschen konnten sich deshalb kaum noch Essen leisten. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg und die hohen Entschädigungszahlungen an andere Länder, zu denen Deutschland von den Siegermächten verpflichtet wurde, machten die Lage noch schlimmer.
In dieser Situation suchten viele Menschen nach Hoffnung und Hitler bot scheinbar einfache Lösungen an. Er versprach, Deutschland wieder stark, mächtig und wohlhabend zu machen. Er redete von einem neuen, besseren Deutschland, dem sogenannten Dritten Reich. Dabei machte er vor allem Juden und andere Minderheiten für alle Probleme verantwortlich und verbreitete gezielt Hass.
Die Entwicklung Annes. Und von diesem Hass war auch Anne und ihre Familie betroffen und zwang sie in das Versteck im Hinterhaus. Natürlich gab es auch psychische Folgen, wenn man verfolgt wird und sich verstecken muss. Anne beispielsweise ist viel früher erwachsener geworden als andere Kinder in ihrem Alter.
Im Laufe des ganzen Tagebuchs sieht man sehr gut, wie sich Anne sowohl psychisch als auch körperlich weiterentwickelt. Am Anfang war sie noch sehr kindlich und fand alles um sie herum doof. Mit der Zeit entwickelt sie aber eine selbstreflektierende Sicht, was für ihr damaliges Alter sehr erstaunlich ist.
Mit dieser betrachtet sie sich selbst kritisch. So wird sie auch erwachsener und versteht sich immer besser mit ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Dadurch lernt sie auch, sich selbst zu erziehen und vernünftiger zu werden.
Das merkt man auch an vielen Textstellen vom Tagebucheintrag vom 7.3.1944, in dem sie selbst auf ihr früheres Ich zurückblickt und sich Gedanken macht.
Anne, ich kann nicht mehr nur Unsinn machen. Ein Teil von mir bewahrt immer seinen Ernst. Ich konnte es nicht fassen, ich war überrumpelt und habe meine Haltung nur durch Frechheit bewahren können. Aber eins traf mich noch mehr, nämlich die Einsicht, dass Vater nie mein Vertrauter werden würde. Ich vertraute niemandem mehr, nur noch mir selbst. Beziehung zu Peter, Freunde.
Tatsächlich, Anne kann fast niemandem mehr vertrauen. Auch im Hinterhaus fühlt sie sich oft als das schwarze Schaf. Sie ist zu störrisch, zu frech, zu naiv. Und sie gerät immer wieder in Streitereien mit Frau Van Daan oder auch mit Dussel.
Wie war denn ihr Verhältnis zum fast gleichaltrigen Peter Van Daan?
Am Anfang versteht sich Anne mit ihrem Mitbewohner Peter nicht besonders gut. Er findet sie nervig und sie ihn langweilig. Die beiden machen einfach ihr Ding und verbringen nicht wirklich Zeit miteinander, außer vielleicht am Esstisch oder beim gemeinsamen Radio hören.
Doch eines Tages, an welchem sich Anne wieder einmal einsam fühlt, fällt ihr auf, dass Peter eigentlich ein Jugendlicher um ihr Alter ist. Und somit entscheidet sie, dass die beiden nun Freunde werden sollen. Sie besucht ihn oft auf dem Dachboden und versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Doch Peter ist verschlossener, als sie denkt.
Umso mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto mehr lernen sich die zwei enger kennen. Auf einmal fängt Anne an, von Peter zu träumen. Und da bemerkt sie es. Sie hat sich in Peter verliebt. Ihre Beziehung wird noch enger und Anne tut es gut, endlich jemanden zu haben, mit dem sie sich versteht.
Vor ihrem Leben im Hinterhaus hatte Anne viele Freundinnen auf ihrer Schule. Manche mochte sie mehr, manche weniger. Sie war zwar beliebt, doch sie fühlte sich von niemandem richtig verstanden. Darum erfand sie dann auch ihre Freundin Kitty. So nannte sie nämlich ihr Tagebuch.
Der Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Und jetzt im Hinterhaus hat Anne sowieso gar keine Freunde mehr. Sie verbringt fast 2 Jahre mit denselben Menschen. Und in ihrem Alter waren nur die Schwester Margot und Peter. Das muss ja schon einsam sein. Wir wollen nochmals die Hintergründe erkunden und erfahren, warum sich Menschen so ausgeschlossen fühlen müssen. Damit hat auch der Zweite Weltkrieg zu tun. Wie und wann begann dieser Krieg, der Anne und vielen anderen Menschen so viel Leid zufügte? Und wer verursachte ihn?
Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als Deutschland Polen angriff. Dabei setzten die deutschen Truppen auf eine neue Taktik, den sogenannten Blitzkrieg. Das waren schnelle, überraschende Angriffe mit Panzern und Flugzeugen, die den Gegner überfordern sollten. Als Reaktion erklärten Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg, weil es damit gegen den Friedensvertrag von Versailles verstoßen hatte, den Deutschland am Ende des Ersten Weltkrieges unterschrieben hatte. Im Laufe des Krieges griff Deutschland weitere europäische Länder an und besetzte unter anderem Frankreich. Später begann auch der Angriff auf die Sowjetunion.
Gelang es Deutschland schließlich, die Sowjetunion zu besiegen? Und welche Rolle spielten Großbritannien, Frankreich und die USA?
Zunächst sah es so aus, als könnte Deutschland sogar die Sowjetunion besiegen. Doch der extrem kalte Winter wurde den deutschen Truppen zum Verhängnis. Sie waren schlecht ausgerüstet und litten stark unter den Bedingungen. Die sowjetischen Truppen konnten die Deutschen schließlich zurückdrängen. Gleichzeitig landeten die westlichen Alliierten, darunter die USA, Großbritannien und Frankreich, in der Normandie, eine nördliche Region Frankreichs. Von dort aus kämpften sie sich nach Deutschland vor.
Die Luftwaffen der Amerikaner und Briten bombardierten deutsche Städte zu Schutt und Asche. Deutschland geriet immer mehr in die Defensive und konnte sich schließlich nicht mehr verteidigen. Im Mai 1945 ergab sich die deutsche Wehrmacht. Der Krieg war vorbei und Deutschland war besiegt.
Annes Umgang mit dem Krieg. Aber wie ist Anne eigentlich mit der Kriegssituation umgegangen?
Anne hatte oft sehr Angst und einige schlaflose Nächte. Es gab besonders viele Schießereien in der Nacht. In den meisten Nächten rannte sie dann ohne groß zu zögern zu Vater ans Bett. Margot hat sogar ein Gedicht über ihr Verhalten, wenn eine Schießerei war, geschrieben.
Es ging in etwa so. Des Nachts beim allerersten Krach steht gleich danach in unserem Gemach. Ein kleines Mädchen, lieb und nett, mit flehendem Blick an Vaters Bett. Und das trifft es ziemlich gut.
Anne wünscht sich oft, dass ihr Leben wieder normaler wäre. Doch gleich darauf fühlt sie sich schuldig, da es viele schlimmer haben, da wir gleich bei anderen sind. Ich denke viel an Mitschülerinnen, wie schlimm es viele davon haben, und bin dann sehr dankbar für unser Hinterhaus. Es gibt jedoch noch Hoffnung. Wir alle vertrauen auf die Engländer und sitzen oft vor dem Radio.
Auschwitz. Wenn die Rettung nicht bald naht, werden noch mehr unschuldige Juden leiden und nach Auschwitz kommen. Was ist Auschwitz denn für ein grausamer Ort?
Auschwitz ist ein Ort in Polen, wo sich das Konzentrationslager und Vernichtungslager befindet, welches zum Hauptort der Massenvernichtung von Juden wurde.
Wie viele Konzentrationslager gab es denn insgesamt in Deutschland?
Allein in Deutschland gab es rund 1000 Konzentrationslager.
Und wie verlief der Alltag der Häftlinge?
Die Häftlinge mussten ihre Arbeit von frühmorgens bis spätabends ausführen, egal ob es regnete, heiß war oder Körperteile erfroren. Sie arbeiteten 10 bis 12 Stunden und das mit viel zu wenig Nahrung. Die Arbeit war durch Gewalt der Aufseher geprägt. Sie lebten auf sehr engem Raum und die Betten boten nicht genug Platz. Somit lagen sie aufeinander. Es mangelte an Hygiene. Bei der Ankunft wurde den Juden die Haare abrasiert und sie bekamen eine Nummer tätowiert, egal ob Baby, Kind oder Erwachsene.
Sie mussten alle die gleiche Kleidung tragen, welche sie nicht vor Kälte schützte. Fast alle wurden durch Vergasung grausam ermordet oder starben schon vorher an den schweren Arbeitsbedingungen, an Hunger oder an Krankheit. Unter den 1,1 Millionen Toten in Auschwitz waren 960.000 Juden. Insgesamt wurden über 6 Millionen Juden ermordet. Das entspricht 2/3 der Einwohnerinnen und Einwohner in der heutigen Schweiz.
Wer befand sich unter den restlichen 50.000 Toten?
Darunter befanden sich Polen, sowjetische Kriegsgefangene und Leute von Mittel-, West- und Osteuropa.
Letzter Kampf Berlin. Diese Zahlen sind einfach nur schrecklich. So viel Gewalt und Leid wünscht man niemandem. Es ist schlimm, wie Hitler so viel Macht ausüben konnte.
Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt, und zwar dem Ort, an dem Hitler schließlich aufgab und kapitulierte.
Dieser Ort ist Berlin. Berlin war im Dritten Reich das absolute Machtzentrum, Hauptstadt von Nazi-Deutschland und Dreh- und Angelpunkt des ganzen Regimes.
Hier saß Adolf Hitler mit all seinen Ministerien, Institutionen und natürlich mit seinem berühmten Führerbunker, in dem er am Ende des Krieges Selbstmord beging.
Berlin war nicht nur politisch wichtig, sondern auch logistisch relevant. Zum Beispiel stand dort der damals modernste Flughafen des Reiches.
Und Hitler hatte große Pläne. Er wollte Berlin zur sogenannten Welthauptstadt Germania umbauen, mit riesigen Prachtbauten wie der Säulenhalle. Einiges davon wurde angefangen, aber durch den Krieg nie wirklich vollendet.
Und dann war Berlin am Ende der Ort der letzten großen Schlacht des Zweiten Weltkrieges. Die Rote Armee rückte bis zum Reichstagsgebäude im Zentrum der Hauptstadt vor. Damit war das Nazi-Regime endgültig besiegt.
Danach hat Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 kapituliert, also sich ergeben. Und Hitler hat sich, wie bereits erwähnt, in seinem Führungsbunker selbst gerichtet.
Der Krieg war verloren.
Anna und ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner.
Blenden wir zurück zur Familie Frank. Die Familie hatte fast 2 Jahre im Hinterhaus verharrt. Doch sie waren nicht bis zum Kriegsende dort. Warum haben sie denn das Hinterhaus vor Kriegsende verlassen? Man vermutet, dass jemand sie und ihr Versteck verraten hat. Man weiß jedoch nicht, wer ihnen das angetan haben könnte.
Danach durchsuchten die Nazis das Hinterhaus und sie wurden von innen festgenommen. Man trennte sie und brachte sie in verschiedene Lager.
In Folge darauf wurden Margot und Anne in ein Lager nach Bergen-Belsen transportiert. Kurz darauf starb Margot an Typhus. Anne starb wenige Tage nach ihrer Schwester an derselben Krankheit.
Der Krieg war im Mai 1945 beendet. Also wenn Anne diese 3 Monate überlebt hätte, hätte sie ihre Freiheit zurückbekommen.
Ihre Mutter wurde zuerst nach Westerbork und dann weiter in das Konzentrationslager in Auschwitz gebracht. Dort starb sie nach einem Jahr harter Arbeit an Hunger und Erschöpfung.
Otto Frank wurde nach der Verhaftung zuerst in das Gefängnis von Amsterdam gebracht und dann auch ins Durchgangslager von Westerbork weitergeleitet. Von dort gelangte er ebenfalls nach Auschwitz. Dort überlebte er die Selektionen. Das war eine Einteilung, welche ein Arzt machte, der von Augenmaß entschied, ob ein Jude arbeitsfähig war oder nicht. Und kurz nach der Einteilung ins Lager wurde er von der sowjetischen Armee gerettet.
Er war der einzige Überlebende des Hinterhauses und starb 1980 in Basel. Bevor seinem Tod kehrte er zurück ins Hinterhaus und nahm von dort Annes Tagebuch mit und veröffentlichte das.
Was geschah mit den Vandans? Hermann Vandan selbst wurde nach der Verhaftung ebenfalls zuerst nach Westerbork und danach nach Auschwitz transportiert, wo er 1944 umgebracht wurde.
Das Todesdatum und die genauen Transportangaben von Auguste Vandan, seiner Frau, sind unbekannt.
Sein Sohn Peter Vandan wurde nach der Verhaftung mit 18 Jahren nach Auschwitz gebracht und starb kurz nach der Befreiung der USA an Schwäche.
Und Dussel?
Nachdem sie verhaftet wurden, wurde Dussel, wie die meisten aus dem Hinterhaus, über Westerbork nach Auschwitz gebracht und wurde von dort später noch in ein anderes Lager weitergeleitet, wo er schlussendlich 1944 an Enterokolitis, einer Darmerkrankung, starb.
Das Tagebuch.
Doch Anne lebt auch nach ihrem frühen Tod auf eine andere Art weiter. Denn durch ihre Gedanken in ihrem Tagebuch wirkt sie auf uns sehr real. Sogar heute noch. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass ihr Tagebuch veröffentlicht wurde, obwohl Anne schon tot war?
Kurz nach der Verhaftung entdeckten Miep und Bip Annes Tagebuch und ihre anderen Texte im Hinterhaus.
Moment mal, wer war das schon wieder?
Das waren ihre Helfer. Und ja, als der Tod von Anne bestätigt wurde, übergab Miep, Otto also Annes Vater, der als einziger überlebte, die Texte.
Wie fand Otto dann die Texte inhaltlich?
Otto fand die Texte sehr ergreifend und ihre Ansichten mega bemerkenswert. Deshalb las er schon bald Bekannten von ihm Texte daraus vor. Dann fasste er den Entschluss, das Tagebuch zu veröffentlichen. Er stellte einen Text aus beiden Fassungen des Tagebuches zusammen und ergänzte ihn mit anderer ihrer Texte, die Anne im Hinterhaus geschrieben hat.
Und wie ist Annes Tagebuch dann so berühmt geworden? Ich habe nämlich gehört, dass Anne das berühmteste Opfer der Judenverfolgung geworden ist.
Ihr Vater hat viele Verlage angefragt, aber zuerst wollte niemand das Buch drucken. Dann hat ein niederländischer Journalist, Jan Romein, eine Bewertung geschrieben und die war entscheidend für die weitere Aufmerksamkeit im In- und Ausland. Und plötzlich wollten viele das Buch drucken.
Aber ich fände es eigentlich gar nicht lustig, wenn jemand einfach mein Tagebuch veröffentlichen würde. Weil darin steht ja sehr viel Persönliches, was nur mich was angeht.
Das stimmt. Aber Anne wollte ihr Tagebuch sowieso veröffentlichen. Sie hat sogar schon begonnen, es zu überarbeiten.
Wow, was hat sie denn so geändert?
Sie hat zum Beispiel ihr Urteil gegenüber ihrer Mutter umgeschrieben und milder gemacht. Sie änderte auch sehr viel Stilistisches, der Inhalt blieb aber mehr oder weniger gleich.
Oha, wie kam Anne denn auf diese Idee?
Die niederländische Exilregierung in London rief die Menschen in den Niederlanden dazu auf, Tagebücher, Aufzeichnungen und so weiter aufzubewahren, um damit später die Besetzung der Nazis dokumentieren zu können. Anne hat das im Radio gehört und entschloss sich deshalb im Frühjahr 1944 ihr Tagebuch zu überarbeiten, mit dem Gedanken, das Buch irgendwann zu veröffentlichen. Anne schrieb in ihr Tagebuch: Mein liebster Wunsch ist es, später eine berühmte Schriftstellerin zu werden. Und das waren nicht nur leere Worte, denn Anne arbeitete wirklich an ihrem Traum und schrieb immer wieder auch kleine Geschichten.
Wusste ihr Vater das?
Das wusste Otto, also Annes Vater natürlich. Aber trotzdem sagte er, erst widerstrebte mir der Gedanke an eine Veröffentlichung des Tagebuchs sehr und erst nach und nach sah ich ein, dass meine Bekannten recht hatten.
Das ist das Ende von unserem Podcast. Wir hoffen, es hat euch Spass gemacht und dass ihr etwas mitnehmen fürs Anne Frank Theater beim Theater Kanton Zürich. Das war ein Podcast mit
Bin,
Kadis,
Zeitzei,
Hanna,
Johanna,
Lavinia,
Lucien,
Leo,
Mathilda,
Marlin,
Mayra,
Rea,
Solange,
Samuel,
Till,
Violetta,
Willi,
Valentin
und der Jara.
Ciao zusammen!